eine Sache, die mich immer erstaunt, also sowohl in Silicon Valley, aber auch bei den Stanford-Gründern, ist dieser bist du ein bisschen gerade Arroganz. Du hast zwei Leute, die in der Garage da sitzen mit einer Idee von der Firma und darüber nachdenken, wie sie Weltdominanz bekommen können. Das wird, wenn wir die Idee ist zu sagen, also wenn wir die Firma bauen, wollen wir die Nummer eins der Welt sein.
Genau, go big or go home, ja.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im Podcast Dr. Guido Appenzeller, Chief Product Officer von Yubico, der Firma hinter dem YubiKey. Aber bevor es mit dem Gespräch mit Guido losgeht, noch ein kleines Update zu unserem vergangenen Gast. In Folge 2 hatte ich ja Marc Wimmershoff von Zoox zu Gast, der dort das autonome Fahren verantwortet hatte. Der eine oder andere hat es vielleicht in der Presse gelesen. Zoox wurde am Freitag vor einer Woche für über 1,2 Milliarden Dollar von Amazon übernommen. Und Marc, einer der ersten Mitarbeiter von Zoox, entscheidet sich nicht mit zu Amazon zu gehen, sondern arbeitet seit Montag nun direkt bei Waymo, der Self-Driving Company, die zu Google gehört. Eine Wahnsinnsakquisition und dann direkt der Switch zur nächsten Opportunity von Marc. Das ist das, was das Valley auch für mich ausmacht. Ich hoffe, Marc gibt uns in ein paar Monaten ein persönliches Update hier im Podcast, wie es jetzt bei Waymo läuft. Für die, die seine Folge noch nicht kennen, hört auf jeden Fall nochmal rein. Wie gesagt, Folge 2. Aber zurück zu unserem heutigen Gespräch. Guido Appenzeller ist seit über 20 Jahren schon hier im Valley und hat eine Karriere, wie man sie sich nicht besser vorstellen könnte. Vom PhD in Stanford, den er übrigens zusammen mit Larry Page und Sergey Brin, den Foundern von Google, gemacht hat, mehr dazu auch gleich noch in der Folge. Mehreren Unternehmen, die er gestartet hat, bis zum Exit. Unter anderem hat er eine seiner Firmen an HP verkauft. Dann bis hin zum Privatflugzeug in der Garage. Die kleine Story erzählt er nochmal am Ende. Einfach eine unfassbare Geschichte, ein unfassbarer beruflicher Erfolg. Jetzt geht's direkt rein in den Podcast. Ich gehe jetzt eine Runde laufen und höre sie mir auch direkt nochmal an. Auf geht's! Guido, ich bin total begeistert, mit dir heute zu sprechen. Du bist, glaube ich, so das erste Urgestein des Silicon Valleys in meinem Podcast. Ich hoffe, das ist keine Beleidigung oder so, aber es gibt wenige Menschen, die ich bisher kennengelernt habe oder mit denen ich die Ehre hatte zu sprechen, die schon so lange hier leben und schon so viele Sachen mitgemacht haben. Deswegen steigen wir einfach direkt mal ein. Du bist in den 90ern schon hierher gekommen und bist nach Stanford gekommen. Da frage ich mich so ein bisschen so als deutscher Student, ich habe ja auch in Deutschland studiert, für mich war überhaupt nicht klar die Bedeutung vom Silicon Valley. Als ich studiert habe, das war ja noch mal ein bisschen später. Aber wie bist du überhaupt darauf gekommen, hier nach Stanford zu kommen?
Urgestein, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber jetzt fühle ich mich alt hier. ich bin gekommen, 97 für ein PhD. Mhm. Ursprünglich aus Heidelberg, studiert in Karlsruhe. Habe da in Karlsruhe im Prinzip überlegt, was ich machen will. Wollte einen Doktor machen irgendwo. Wusste nicht wo. Hat irgendwie die Idee zu sagen, naja, im Prinzip die interessanten Ecken der Welt sind Europa, Asien und USA damals. Und dann bin ich nach dem Diplom in Karlsruhe für ein Jahr nach Tokio gegangen, an die Uni Tokio. Mhm. War ein Wahnsinnsjahr. Hab super viel Spaß gehabt und habe ich dann beworben für PhD-Programme in den USA. Und habe eigentlich erst gedacht, hey, Carnegie Mellon hat tolles Robotikprogramm, das was ich damals gemacht habe. Wahrscheinlich meine erste Wahl. Und dann schaust du dir die Stadt an und dann ist die Zeit, wenn du die Unis besuchst, dann irgendwann im Februar oder sowas. Das heißt, du hast Schneesturm an der Ostküste und hier spielen die Studenten Volleyball im Quad. Und die Entrepreneurschaft hat mich angezogen, habe mich dann für Stanford entschieden. Und war eine tolle Wahl.
Und wie, also trotzdem, das ist ja nicht selbstverständlich, an so eine Uni zu gehen, ne? Also heute ist es ja nun weltbekannt, mehr oder weniger, aber ich würde behaupten, also wie gesagt, ich war damals ja noch nicht so weit, dass ich studiert habe, aber das ist noch nicht so ein allgemeines Knowledge gewesen, dass man gesagt hat, okay, Stanford, Berkeley, das sind so, oder MIT aus der deutschen Sicht, oder war das einfach, weil du am KIT warst und das sowieso auf so einem Wissenschaftsniveau dann war, dass man gesagt hat, okay, das war sowieso klar, dass man, wenn man an eine Uni geht für ein PhD, dann so eine Uni auswählt?
Naja, Es gibt, ich meine, die USA sind die Unis viel mehr polarisiert als in Deutschland. Also die durchschnittliche deutsche Uni ist gut, vielleicht besser als die durchschnittliche amerikanische, aber die top amerikanischen Unis sind halt extrem gut und die nicht so guten amerikanischen Unis sind extrem nicht so gut. Ne? Ja. Und deswegen, es gibt immer ein klares Ranking und je nachdem, was du studieren willst, ist das fachspezifisch. Es war schon ziemlich klar, dass so die Top-Unis damals waren MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Berkeley. Und habe mich bei denen beworben, auch ein bisschen mit Breite, weil man weiß nicht, wo man reinkommt.
Klar.
Und es war damals schon so ein bisschen klar, dass Stanford industrienaher war als andere Unis. Inzwischen ist es noch viel industrienäher, aber das fing damals schon so ein bisschen an.
Weil das muss man sich schon mal vor Augen halten. 1997, da gab es halt noch kein Google und kein Facebook und kein, also so die ganzen Firmen, die halt hier irgendwie so die Namen sind, weshalb ja viele Leute auch herkommen. Das war ja überhaupt noch nicht klar. Also deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie war die Atmosphäre? Also
ja.
Also was gab es hier für Firmen, wo man gesagt hat, okay, da möchte ich unbedingt arbeiten, oder war es einfach nur, dass die Uni gut war, aber das Environment drumherum war noch gar nicht so ausgebildet?
Ja, ich meine, es gab schon Intel, die hier groß waren. Es gab die ganzen Sun Microsystems, wen gab es damals noch?
Adobe.
Ja, genau. Ja, es gab schon einige
Hightech. Stimmt, es gab ein paar.
Yahoo war richtig cool und neu damals. Und ich bin damals hergekommen, in erster Linie zum Studieren. Das hat sich dann in den ersten paar Jahren, also es war Anfang, 97 war Anfang der Bubble, ne? 98, 99 war dann so Peak Bubble, wo du wirklich auf eine Party gegangen bist und jeder war gerade dabei, eine Firma zu gründen. Das war völlig irrsinnig. Also extremer als alles, was ich seitdem gesehen habe. Und dann der Bust in 2000, also dieses Bust halt von jeder gründet eine Firma zu, alle Firmen sind bankrott innerhalb von einem Jahr oder sowas, war ein Wahnsinnswechsel. Fast alle Firmen, Google hat das gut gemacht, hat vorher eine Menge Geld eingesammelt und dann konnten sie es mehr oder weniger durch die Krise problemlos durchschaffen, ohne dass sie groß reduzieren mussten und waren damit super erfolgreich. Aber ich meine, das war eine sehr, sehr seltsame Zeit. Also man kommt an, Peak geht hoch, etwas später Bust geht runter alles über ein paar Jahre.
Hattest du das Gefühl, dass du auch was verpasst dann? Also du bist an der Uni, du gehst auf Partys, jeder startet irgendein Unternehmen und du hast gesagt, nee, du machst aber erstmal deinen PhD. Also war das irgendwie so, dass man schon so mitgerissen wurde irgendwie?
Ja, klar. Ich meine, man denkt immer drüber nach, soll ich hier Dropout machen, irgendwo mitmachen oder nicht? Also im Nachhinein, wenn du in Silicon Valley zuverlässig vorhersagen könntest, welche Firmen erfolgreich sind und welche nicht, könntest du beliebig viel Geld machen, entweder als Employee oder als Investor. Deswegen, es gibt immer mehr Opportunities, als du wahrnehmen kannst. Und die richtige Opportunity, sie auszusuchen, ist eines der wichtigsten Skills, die du haben kannst. Ne? Deswegen.
Ja. Absolut. Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man ja nicht um einen Spiegelartikel vorbei, den ja, glaube ich, 2004 mal verfasst wurde, wo du ja gerade über verpasste Opportunities sprichst, muss ich das Thema mal kurz ansprechen, weil ich das schon als eine Wahnsinnsgeschichte empfinde. Also ich gebe das mal so wieder, wie ich das gelesen habe. Zwei deiner Studienkollegen kommen zu dir und sagen, kannst du uns einen Businessplan schreiben?
Mithelfen, genau.
Und dann wollen die eine Firma gründen und du sagst, nee, ich mache meinen PhD vorbei, erstmal fertig. Und aus der Firma ist dann nachher Google geworden. Jetzt erzähl du mal, wie du es wahrgenommen hast, weil ich finde es einfach breathtaking.
Also fast richtig. Also Larry Zwerger waren auch Doktoranden im Doktorandenprogramm. Damals, ich glaube, sie hieß Large Scale Web Data Mining Project oder sowas, weil das Forschungsprojekt, in dem sie dran waren. Ich bin zu den Meetings hingegangen, einfach weil ich die super interessant fand. Ne? Also da war klar, dass smarte Leute da waren, haben erzählt darüber, wie sie Google gebaut haben, haben Vorträge darüber gehalten, dass die ganzen anderen Search Engines meinten alle, dass Search nicht mehr wichtig ist. Content is king. Ja? Es ging Video Streaming, war damals das neue Hippe. Und haben dann irgendwann sich entschlossen, sie machen daraus eine Firma. Und dann ursprünglich Backrub und dann irgendwann Google. Erst Google.com und dann Google. Ich habe noch ein Google.com-T-Shirt zu Hause. Damals hieß alles .com. Ne?
Und du hast dann wirklich mit denen zusammengesessen und da war das noch keine Firma und du hast mit denen zusammengearbeitet, also als ob es halt irgendwie Studienkollegen waren.
Es waren Studienkollegen.
Ja, genau. für mich klingt es halt so. Also
ja, damals, Larry Zwerger war Doktoranden wie wir alle. Ne? Ziemlich cleverer, aber ansonsten nicht anders. Hab den mitgeholfen, einen Businessplan zu schreiben. Ich habe eine Kopie zu Hause, irgendwie so 5-6 Seiten. 6 Seiten, glaube ich.
Und was war damals das Konzept? Also ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, aber habt ihr auch damals schon gedacht, okay, man hat dann, also war das der ursprüngliche Businessplan schon, man hat nachher Anzeigen auf den Suchen, oder?
Prinzip ja. Also es waren zwei Sachen. Es war einmal das Search Advertising als Business Model. Das zweite war war Paid Search, also für Unternehmen, die eine co-branded Search-Site haben wollen, was ich weiß nicht, ob Google das heute überhaupt noch macht. Ne? Also es war nie ein großes Business.
Ja.
Hat eine Financial Wahnsinn. Projection drin, die irgendwie so um Faktor 300 zu niedrig war oder sowas. Ja. Also war super witzig. Es war einfach toll zu sehen, wie die dann ihre Garage in Menlo Park sich angemietet haben. Und dann irgendwie kleines Office in Palo Alto, großes Office in Palo Alto, kleiner Campus in Mountain View, großer Campus in Mountain View, kleiner Jet Boeing 767. Ist dann völlig out of control war mit der Zeit. Also, wir sind eine Wahnsinnsfirma draus gebaut haben.
Ja, hast du denn noch nach wie vor Kontakt dann mit denen, weil du die aus der Uni so kennst? Oder
nicht mehr viel. Ich sehe sie gelegentlich mal bei einer Konferenz. Also Larry sehe ich gelegentlich mal bei einer Konferenz. Aber ich meine, das ist im Prinzip so, die nach 10 Jahren oder so ist ein bisschen abgebröckelt, weil die einfach hatten verschiedene Interessen.
Ja, trotzdem total, total Wahnsinn. Ich meine, muss ich das mal vor Augen führen, ne? dass man eben da praktisch, du warst bei der Geburtsstunde bei wahrscheinlich einer der wichtigsten Firma der Welt mehr oder weniger dabei. Ne? Das ist ja schon Wahnsinn. Und trotzdem, wenn man dann auf deinen Lebenslauf guckt, hast du ja trotzdem unfassbare Sachen geschafft. Vielleicht gehen wir mal weiter. Also aus der Uni heraus.
Ich kann jetzt mal so was sagen. Ja. Ich meine, Silicon Valley ist immer noch eine relativ kleine Community. Also wenn man guckt, zum Beispiel bei den frühen Google-Leuten. Also wir hatten David Sheridan war einer der beiden, die die Seed Round gemacht haben von Google, den Check geschrieben haben. Ja. Professor in Stanford war auf meinem Thesis Committee. Also den sehen wir doch ein bisschen gerade. Er ist auch in der Netzwerkindustrie. Das heißt, den sieht man gelegentlich. Andreas von Bechtolsheim.
Ja, auch Deutscher.
Auch Deutscher und auch Seed Investor bei Google war bis vor kurzem auf dem Board von Yubico mit drauf. Das heißt, wir haben den Board Meetings gesehen. Und Ram Shriram, frühes Board-Mitglied bei Google, ist immer noch auf dem Board von Yubico. Das heißt, irgendwo, das trifft sich alles noch. Das ist ein sehr kleiner Kreis, wo man dieselben Leute immer wieder sieht.
Du hattest halt sehr viel Glück, dann praktisch zur richtigen Zeit von Anfang an mit dabei zu sein. Ne? Also gerade den Andy, also das ist ja einer der Gründer von Sun Microsystems, für die Hörer, die den jetzt noch nicht gehört haben, den Namen, auch einer der wichtigsten Investoren wahrscheinlich im Valley. Und ich glaube, der hat irgendwie $100,000 Google ausgestellt, bevor es eigentlich überhaupt Google war. Irgendwie so, ne? Das war, glaube ich, der erste Investor. Also,
das war eine Seed-Runde, also ich weiß nicht, weiß nicht, ob wir schon incorporated waren, aber es war ganz früh. Ja. Das ist das Verrückte an Stanford inzwischen, dass man da so ein gutes Netzwerk. Man kann die Angel-Runde komplett im Department machen. Ne? Ich denke, wir haben zwei Leute im Stanford Computer Science Department, die so ungefähr eine Milliarde schwer sind, ne, oder mehr als eine Milliarde schwer sind. Das ist irgendwo sehr, inzwischen so seltsam, so esoterisch. Es ist eine sehr, sehr witzige Umgebung.
Und unglaublich smart. Mir hat neulich einer gesagt, im Prinzip skippt man halt, wenn man nach Stanford geht, dann skippt man im Prinzip ganz viele Schritte, weil man einfach das Netzwerk direkt hat. Und das ist eigentlich der Haupt-Value, den man eigentlich am Ende des Tages da rausbekommt, wenn man an die Uni geht, wenn man ein Unternehmen gründet aus Stanford heraus, oder dass so viele Professoren sagen, ihr müsst eigentlich die Unternehmen gründen, weil wenn ihr es nicht macht, also ihr habt so viel Vorteile, mit was für Leuten man spricht, was für Netzwerk man direkt zur Verfügung hat.
Das ist noch eine andere Sache, also ich weiß nicht, warum ich da hingekommen bin, aber generell ist Stanford sehr gut, sich gute Leute auszusuchen. Das heißt, man lernt unheimlich viel von den anderen Studenten, den Professoren. Es ist nicht unbedingt Lernen im Sinne von in der Vorlesung, sondern einfach, wie die an Probleme rangehen und sowas. Michael Dell hat, also ich kenne den Ausspruch von ihm, ich weiß nicht, wie er ursprünglich gesagt hat. Michael Dell hat mal gesagt, if you're the smartest guy in the room, go find another room. Ja. Irgendwie, das ist das Schöne, was ich an Stanford nämlich mag, ist, da besteht keine Gefahr, dass ich der smartest guy in the room bin.
Das ist total schön, dass du das sagst, weil ich sage auch immer, ich bin immer der Dümmste im Raum und das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und genau, das ist nur eine positivere Art, das auszusprechen. Wahnsinn. Aber also trotzdem dann, du bist praktisch dann aus der Uni raus und hast dann auch dein eigenes Unternehmen gegründet als erstes oder warst du erstmal angestellt?
Ich habe noch während ich meinen Doktor fertig gemacht habe, zusammen mit zwei Undergrads und einem Professor, also Matt Parker und Rishi Kanker und dem Professor Dan Bonnet, Voltage Security gegründet, weil Verschlüsselungstechnik, damals war Krypto noch nicht cool, das war noch vor Bitcoin und ganzen Krempel, haben Verschlüsselungstechnik gemacht, haben die Firma gegründet so 2002, 2003, also gerade als der Bust war, es war sehr tough. Ja. Irgendwelches Funding zu finden. Also irrsinnig schwierig. Haben am Ende dann eine Series A zusammengezimmert und angefangen, die Firma zu bauen. Und ich war mit dabei für ungefähr 6 Jahre. Haben relativ früh einen CEO reingeholt, Parental Supervision, wie wir ihn nannten, die keiner von uns hatte irgendwelche Berufserfahrungen. Deswegen.
Ja. Ja, aber du sagst, ihr habt eine kleine Runde zusammengezimmert. Ich habe gelesen, 40 Millionen habt ihr insgesamt auch eingesammelt.
Ja, die erste war eine Series A mit 4 Millionen. Ne? Das gibt es heute gut. Fast gar nicht mehr. Das wäre eine Seed-Runde heute wahrscheinlich.
Ne? Im Valley schon, ne? In Deutschland ist das wahrscheinlich
genau, immer noch
eine Series A, ja, aber trotzdem.
Und das hat uns, was weiß ich, 6 Monate gekostet, die Runde zusammenzubauen. Das war sehr, sehr schwer damals.
Ja.
Und haben dann weitere Funding-Runden eingesammelt und haben eine richtig gute Firma draus gebaut, die dann HP am Ende gekauft hat. Das war ein guter Exit.
Und warst du dann in dem Exit noch in der Firma oder bist du vorher schon raus?
Nee, ich bin vorher gegangen. Ich war 6 Jahre mit dabei und habe gesagt, für den ersten Job nach der Uni, das ist lang genug. Hatten unser erstes Kind. Wollte ein bisschen Pause machen. Und was aus der Pause geworden ist, war, ich zurückgegangen bin nach Stanford als Consulting-Professor für 2 Jahre.
Ja.
Und noch zwischendrin war ich einen Tag die Woche EIR in einer Venture-Firma. Und das war super interessant in Stanford.
EIR ist so Entrepreneur in Residence.
Genau, ne? Also praktisch. Ja, sorry.
Genau. Nee, ja, nur dass man das versteht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, ne? Also ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Wahrscheinlich muss man irgendwie schon so ein Exit oder muss irgendwie ein bestimmtes Level haben, dass dann der VC sagt, okay, du darfst jetzt bei mir sitzen und kannst forschen an was deinen oder kannst an deiner nächsten Idee arbeiten. Ist das so ein bisschen das Konzept?
Seht ihr, ja. Im Prinzip, man arbeitet in einer Venture-Firma mit, man bekommt oft ein bisschen was bezahlt. Es ist eine Mischung aus, also die Idee ist, dass man an einer Idee arbeitet und manchmal kriegt auch die Venture-Firma noch irgendwie Präferenzen, dass sie rein investieren dürfen oder sowas. Oder Alternative, und man hilft auch der Venture-Firma bei Due Diligence. Also es kommt irgendwie ein interessanter Deal, und guckt man sich die Sache mal genauer an und hilft ein bisschen im Netzwerk. Es funktioniert sehr, sehr gut am Ende. Also für die Venture-Firma ist es eine Art, dass sie einfach Dealflow bekommen und ein bisschen in der Industrie drin sind und im Prinzip Opinions bekommen, was interessante Sektoren sind. Und für den Entrepreneur ist es eine sehr schöne, neutrale Plattform. Weil wenn du Entrepreneur in Residence bist, du kannst mit jedem reden. Ne? Du bist not competitive to anyone.
Ja.
Das war eine gute Zeit.
Und dann ist HP Voltage gekauft, als du noch in dem Programm warst, oder war das dann erst später?
Das war, es war viel später. Da war ich schon bei Big Switch, okay. Als das passiert ist.
Big Switch ist dann das Unternehmen praktisch, was aus diesem Residence-Programm entstanden ist? Oder
wie? Ja, mehr aus dem Research, was ich in Stanford gemacht habe. In Stanford hatte ich ein Projekt namens OpenFlow, wo es darum geht, wie man Netzwerke im Prinzip auf eine dezentralere Art betreibt. Also ja, eine zentralere Art, fast mit einem zentralen Controller betreibt. Und die haben ein Startup gebaut, haben toll Geld eingesammelt. Also ich war CEO für die ersten 4 Jahre. Ende hatten wir ungefähr eine 200 Millionen Dollar Valuation. Also wirklich lief toll. Das Board wollte einen anderen CEO reinhaben. Habe gesagt, okay, der mehr Sales Marketing fokussiert ist. Haben wir gemacht. Das hat am Ende nicht toll funktioniert. Es war ein okay Exit, aber nichts Großartiges.
Ja, Big Switch habe ich gesehen, ist jetzt gerade erst verkauft worden, ne? Dieses Jahr oder
Aber ist da.
Und die Summe war niedriger als das Kapital, was eingesammelt war. Ist das richtig oder habe ich das falsch gelesen?
Nicht ganz sicher.
Okay. Wie funktioniert sowas? Und es gibt ja immer wieder so Akquisitionen, wo extrem viel Geld eingesammelt wird. Ich habe gerade im Einsprecher für den Podcast die Geschichte erzählt nochmal von Zoox. Zoox war einer der Lead Driving Engineers in der zweiten Folge von meinem Podcast und die wurden ja gerade für 1,2 Milliarden gekauft und die haben mehr oder weniger auch genauso viel Geld eingesammelt. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer hat jetzt eigentlich nachher gewonnen?
Ja, ja. Also normalerweise ist es kompliziert, weil das hängt immer von den Shareholder Agreements ab zwischen den verschiedenen Parties. Generell, wenn du normalerweise die Common Shares, es kommt darauf an, wie du es genau machst, aber Investoren kriegen also Preferred Shares und mehr, wenn eine Preferred Share gibt dir das Recht, das, was du einbezahlt hast, wieder rauszunehmen.
Ja.
Das heißt, nehmen wir an, du raised alles in Preferred Shares, die sind eine Liquidation Preference, wie das heißt, hier im Valley hat. Dann hieße das, dass du als Gründer nichts bekommen würdest. Die Sache ist oft ein bisschen komplizierter, weil manchmal ist Venture Debt mit drin, manchmal manche Firmen schaffen das, Money zu raisen, ohne dass es Liquidation Preference geben, weil dann wird einfach unter alle gleich geteilt. Das andere ist, das hat sich sehr geändert über die letzten 20 Jahre, aber heutzutage kann man als Founder oft Early Liquidity bekommen. Also wenn, also gerade an so einem Punkt, wo Board in eine andere Richtung will als Founder, sagt man oft, okay, hör zu, ich verkaufe einen gewissen Anteil von Shares und einfach um damit ein bisschen Sicherheit drin ist und dann ist das in Ordnung, dann machen wir das, was das Board will, zum Beispiel. Also ja. Das passiert häufiger.
Und nach einer Akquisition will ich ja auch als kaufendes Unternehmen nicht, dass alle Mitarbeiter sofort gehen. Ne? Also im Zweifel will ich ja auch das Talent mit rüberziehen und gebe denen dann irgendwie ein bisschen was. Also das macht ja wahrscheinlich schon viel Sinn.
Das ist nochmal eine separate Seite, das Retention, die Retention-Programme für Akquisitionen. Also das sind, meiner Meinung nach ist das für die großen Tech-Firmen einer der größten Fehler, die oft machen, dass die kaufen ein Startup für x Millionen, machen kein Retention-Programm und nach einem Jahr sind die ganzen guten Leute weg. Ne? Und dann hat man im Endeffekt nichts gekauft. Ne? Und die VMware oder sowas, die es teilweise sehr gut machen, das sind oft die Retention-Programme so ein Drittel vom Kaufpreis oder sowas. Ja. Also wenn man das für eine Milliarde kauft, dann wird noch mal 300 Millionen an Retention hinterher. Die Golden Handcuffs, wie es heißt. Ne? Die dafür sorgt, dass die Employees zumindest für die nächsten paar Jahre nicht gehen. Und dadurch, das ist dann genug Zeit, um wirklich die Transition von der Technologie, den Assets ins große Unternehmen hinzukriegen.
Ja. Und jetzt seit einiger Zeit bist du ja bei Yubico.
Ja.
Yubico als Firma, glaube ich, kennen gar nicht so viele, aber euer Produkt kennen extrem viele Leute. Also selbst hier so im Valley, ich benutze euer Produkt. Ich wusste nur gar nicht die Firma dahinter, weil mir das Produkt einfach so gegeben wurde von meinem IT-Support. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen darüber, was Yubico macht und was du da genau machst. Und dann bin ich mal gespannt, wie da so eure Strategie aussieht.
Ja, klar. Also Yubico macht Security Keys. Und Security sind so kleine USB-Token, sieht so aus wie so ein Thumbdrive, wo du Sachen drauf speicherst. Bisschen robuster. Wir haben verschiedene Versionen. So manche sitzen einfach in einem Laptop drin, die gehen komplett rein in den USB-Ports, dass du immer drin lässt. Andere hast du am Schlüsselanhänger oder sowas und trägst mit dir rum. Die Kernidee von einem Security Key ist, dass es eine sehr sichere Form der Authentisierung ist. Authentisierung, Authentication, ist das richtig? Ganze Fachwörter auf Deutsch sind schwierig. Ja. Also wenn ich mich anmelden will, zum Beispiel bei Gmail oder sowas, normalerweise nutze ich ein Login und ein Passwort. Und das Problem ist, dass Login und Passwort kann man einfach phishen. Also wenn jemand es schafft, mich zu überzeugen, zu einer falschen Webseite zu gehen, fakegoogle.com oder sowas, und ich merke das nicht, ich tippe da mein Login und Passwort rein, kann jetzt der Angreifer hier, dieses Login-Passwort benutzen, sich damit in meinen Gmail-Account einloggen. Mit dem Security-Key funktioniert das nicht. Also wie ein Security-Key funktioniert ist, dass du mir bei meinem Account sagst, ich möchte zusätzlich einen Security-Key für das Account einrichten. Sobald er eingerichtet ist, wenn ich mich für einen neuen Rechner einlogge, muss ich den Key reintun, den Kontakt berühren, kurz und dann bin ich drin. Und das Schöne an diesem Handshake ist, dass selbst wenn ich das mit der Phishing-Website mache, dann kann die Phishing-Website damit nicht ins richtige Account einbrechen. Einfach weil diese Protokolle sehr clever sind. Also die nehmen den Domain-Name zum Beispiel und hashen ihn mit rein, sodass Mailway plötzlich da Fake-Google drin steht. Wenn sie das dann an Google präsentieren, tut das nicht mehr. Also ich kann Security Keys, ich hatte einen Security Key bevor ich von Yubico was wusste, weil die viele Leute die einfach haben zu nutzen. Hier in Silicon Valley, viele der großen Tech-Firmen, also die Googles und Facebooks und sowas, haben die flächendeckend für ihre Mitarbeiter, diese Technologie.
Ja.
Inzwischen momentan fängt es auch im Enterprise in den USA. Und auch im Government-Bereich ziemlich enorm zu werden. Die Keys sind billig und einfach unheimlich secure. Also Google, Urs Hölzler, der Infrastrukturchef, da hat vor ein paar Monaten getweetet, dass sie immer noch kein compromised Account haben von ihrem Advanced Protection Program. Und das Advanced Protection ist die highest Tier von den Google Accounts, wenn du, was ich, Dissident bist oder Political Activist oder eine Election Campaign managed oder sowas. Mhm. Und dafür sind Security Keys required. Und sie hatten vorher eine Studie herausgebracht, wo sie 350.000, also Angriffe auf 350.000 Accounts sich angeschaut hatten. Und es war kein einziges, das ein Security Key hatte, ist compromised worden. Diese Dinger sind extrem sicher und ziemlich kostengünstig. Ne? Also die fangen an bei so $20 inklusive Shipping.
Ja.
Und das ist halt eine gute Kombination. Also einfach, dass man wäre einen der, wenn man sich die Statistik anschaut, für die Hacking-related Breaches in Firmen, ja. 82% bei 82% dieser Breaches werden irgendwo Credentials gestohlen. Also typischerweise Login Password gestohlen und wieder benutzt. Ja. Mit einem Security Key kann man das komplett eliminieren. Und damit kann man einfach einen massiven Schritt nach vorne machen in Systemsicherheit in großen Unternehmen.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Sparkassendinger, die man früher schon bekommen hat. In Deutschland von den Sparkassen hat man immer so ein Gerät gekriegt, wo dann irgendwie so eine Nummer angezeigt wurde, die man dann eintippen konnte. Da hatte man auch praktisch ein Hardware-Device nochmal extra, sodass man so eine zusätzliche Sicherheit angebaut hatte.
Die gibt es immer noch in Mengen. Ne? Ja. Die so sechs Ziffern, ne, die man eintippt. Inzwischen gibt es auch die mobile Version, wo du es noch auf ein kleines Programm hast auf dem iPhone. Das Problem mit denen, also es gibt zwei Probleme mit denen. Das erste ist, sie sind viel unsicherer. Also dadurch, dass die können immer noch gefischt werden. Also wenn ich zur Phishing-Seite gehe, meinen 6-Digit-Code eintippe, und der Fischer schnell ist, kann er den benutzen für die richtige Webseite und ist drin. Nein?
Ja.
Und der muss heutzutage nicht mehr schnell sein. Es gibt fantastische Open-Source-Packages auf GitHub, die den Prozess komplett automatisieren. Das ist sehr, sehr, sehr entwicklerfreundlich inzwischen für die Malware-Entwickler. Ja. Und mit dem Security Key, der ist sehr phishing resistant, also normale phishing Attacker von der Art funktioniert. Ich müsste was viel Komplexeres machen, wo ich mehrere Systeme komponentiere. Die zweite Sache, es ist auch benutzerfreundlicher. Also wenn ich zum Beispiel den Nano, also den YubiKey Nano habe, der immer im USB-Port drin sitzt. Ich weiß nicht, was du an. Hast du denn, welche Version hast du, die drin
sitzt? Genau, ich habe dieses Ding, der praktisch in dem Port drin sitzt, damit der nicht so rausstickt, was A hässlich ist und B nervt, weil dann kann man ihn schlecht transportieren und so weiter.
Genau, das Ding, was immer drin ist. Wenn du dich authentisieren willst, du berührst nur kurz den Kontakt.
Ne? Ja.
Und das ist viel schneller als, oh, wo ist mein Phone, Face ID, probieren wir nochmal Face ID, klappt nicht, Nummerncode, um Phone zu entlocken, App öffnen und dann in der App den richtigen Code raussuchen, hier ist die Nummer und reintippen, vielleicht ist es schon expired, ne? Also das ist, ist einfach eine viel angenehmere.
Ein Graus.
Ja.
Genau. Das ist aber ja hauptsächlich auf Unternehmensseite, aber ich denke mir halt auch mal so, gerade auf der privaten Seite ist es eigentlich auch total wichtig, dass man das darüber einsetzt und da ist es, ich meine, es gibt jetzt immer so Two-Factor-Authentification jetzt von verschiedenen Portalen und Instagram hat mich gerade gestern aufgefordert, jetzt ein Two-Factor zu machen und dann läuft das halt über eine SMS und mit dem Code und so, aber da, wie du sagst, dann musst du ja immer noch tippen und alles ist so viel Hassle. Ist das der Markt, in den ihr eigentlich nachher am Ende des Tages geht, dass das auch jeder Privatmann benutzt oder ist das eigentlich wirklich so ein B2B-Business?
Es ist beides. Wir haben ein großes Consumer-Business, also gerade die Prosumer inzwischen ist es sehr, sehr weit verbreitet. Einfach verkauft über unsere Webseite oder Amazon. Wir haben da auch so Applikationen, also ein Authentic. Du kannst zum Beispiel, wenn du diese Six-Digit-Codes immer noch benutzen willst, kannst du machen und du kannst ihn dann auf den YubiKey packen, damit die nochmal sicherer sind. Ne?
Ja.
Aber das größte Business inzwischen ist Enterprise, die großen Tech-Firmen und Government. Ne? Also weil wir haben inzwischen halt Deployments, wo mal Hunderttausende von Keys deployed werden. Ne? Und das ist dann sind halt andere Nummern, andere Zahlen, viel höhere Komplexität. Ne? Wir haben inzwischen auch Services drumherum. Also wir haben inzwischen einen Service, wo du ein API hast und kannst das API mit einer Adresse aufrufen, dann schicken wir an den Benutzer einen Key und so Sachen. Ne? Also das ist, wo wir helfen denen mit dem Deployment-Rollout-Prozess. Ja, aber ich denke, langfristig sollte jeder das benutzen. Also ich kann mir vorstellen, in 5 Jahren oder sowas, wenn man ein neues Bankkonto hat, dass man von der Bank einen kleinen Token bekommt. Ne? Und vielleicht ist es da ein NFC oder vielleicht ist immer noch USB als Hardware-Token, um sich in die Bankseite einzuloggen oder zumindest für die Password-Resets. Einfach weil es ist ein Riesenschritt vorwärts in Security. Und inzwischen ist es sehr, sehr kosteneffizient und sehr benutzerfreundlich. Und ich denke, das ist eine winning Combination.
Ja, du sagst gerade, dass ihr das teilweise zu mehreren Hunderttausenden ja ausrollt. Ich sehe das halt bei LinkedIn auch. Also bei uns hat das wahrscheinlich jeder Entwickler mindestens und halt die ganzen Produktleute natürlich auch irgendwie, weil die dann auch davon hören und das sehen, wie einfach einige Leute sich einloggen und wie kompliziert andere. Also ich muss halt immer auch ständig den Code eingeben, weil das auch dann genau dieser Prozess ist, den du gerade ansprachst, dass dann halt diese sechsstellige Nummer irgendwie durch das Drücken des YubiKeys dann geschickt wird und dann manchmal funktioniert es aber nicht. Also es ist auch immer noch so ein bisschen Hassle. Aber wie groß seid ihr jetzt? Also du sagst 100.000, ist das jetzt eine Firma, die macht schon viele Millionen Umsatz oder seid ihr noch relativ am Anfang?
Ja, das ist eine Firma, die macht viele Millionen Umsatz. Also das Team ist 250 Leute. Die Firma ist schwedisch. Also die ist gegründet in Stockholm. Das Headquarter ist inzwischen Palo Alto. Wir haben auch ein Team, das ungefähr 50-50 Europa und USA gesplittet ist. Es hat Vorteile, weil wir können YubiKeys in Europa bauen oder in den USA bauen. Und je nach Kunden wollen die das eine oder das andere. Gerade wenn man im Government-Bereich kommt, dann fangen die an, sehr wählerisch zu werden, was die Supply Chain angeht.
Genau. Kommen wir mal darauf zu sprechen, was du da machst. Weil du hast ja ganz viele verschiedene Rollen irgendwie schon in deinem Leben gehabt, was ich so beeindruckend finde. Ne? Du warst CTO und CPO und hast die Business-Seite gehabt. Also du bist ja irgendwie so eine eierliche Wollmilchsau sozusagen.
Klarerweise unterqualifiziert für jeden Job, den ich hier gehabt habe.
Also du bist heute Chief Product Officer bei Yubico. Mhm. Was bedeutet das genau?
Im Prinzip, ich habe die ganze Produktseite. Also wenn es darum geht, Produkte zu planen, Feature zu priorisieren, überlegen, wo wir Ressourcen investieren. Und dann auch die Strategie, wo wollen wir strategisch hin? Machen wir mehr SaaS-Services? Machen wir mehr Clients? Machen wir mehr Hardware-Keys? Was ist die Zukunft? Das ist das alles durchzudenken.
Okay.
Und das ist neu. Ich hab noch nie vorhin einen Job auf der Produktseite. Ich meine, andererseits, die Product Management ist ein witziger Job, weil es ist relativ breit aufgestellt. Also Engineering ist ein bisschen schmaler. Ich fokussiere mich wirklich darauf, das Produkt zu entwickeln. Als Produktmanager geht es darum zu verstehen, was machen die Entwickler mit dem Produkt, aber andererseits auf der anderen Seite auch, wie sieht der Markt aus für das Produkt. Ne? Und im Prinzip, wenn es irgendein Problem gibt, um das Produkt zu bauen, wo es nicht klar ist, wessen Problem das ist, dann ist es dein Problem.
Ja, kenne ich.
Manche Leute nennen es so den Mini-CEO for a Product, right? CEOs haben den Vorteil, dass alle Leute an sie reporten. Als Product Manager stimmt das nicht. Es reportet niemand an dich. Du musst alles mit Überzeugungskraft und Leadership machen. Aber es ist ein sehr interessanter Job, weil du wirklich holistisch drüber nachdenkst und wie man sowas in den Markt bringt.
Und ihr habt ja nun auch die Herausforderung, dass ihr nicht nur Software habt, sondern Hardware und Software. Ne? Man sagt ja immer, nichts ist härter als Hardware. Und die Firma kommt aus Schweden und ist hier schon länger dabei. Also das alles miteinander zu verbinden und das zu verstehen, die verschiedenen Bereiche, das ist ja viel schwieriger. Also ich bin Produktmanager bei LinkedIn, ich muss nur Software verstehen sozusagen. Ne? Das ist deutlich einfacher in der Kombination wahrscheinlich.
Ja, aber ich meiner Meinung nach ist Yubico eine Softwarefirma. Weil im Prinzip die Differenzierung von unseren Keys ist in der Firmware, die drauf ist, und der Software und den Services, die wir außenrum bauen. Ich meine, wir nehmen Hardware sehr ernst. Wir stecken da richtig Energie und Zeit rein, wirklich zu gucken, wie kriegt man so ein YubiKey robust zum Beispiel? Ne? Also unsere Keys sind waterproof, ne? Das ist also wasserfest. Wir haben Videos, wo jemand taucht und mit dem Unterwasser-USB-Case ein iPhone benutzt mit dem YubiKey, funktioniert ohne Probleme. Wir hatten einen YubiKey, der von einem Hund gegessen worden ist und auf der anderen Seite wieder rauskam. Der funktioniert ohne Probleme. Ist nicht recommended, aber das heißt also, die Hardware matters. Aber ich denke, am Ende ist es eher im Sinne von, wie Hardware matters für Apple oder so. Also, Apple ist heutzutage auch eine Software- und Services-Firma. Es ist nicht mehr eine Hardware-Firma, aber trotzdem, die Hardware ist immer noch ein Differentiator, mit der sie sich abheben können von der Konkurrenz.
Ja, gibt's denn da viel Wettbewerb auf diesem Key-Segment? Also wie gesagt, ne, für mich war YubiKey total das Wort und ich habe immer gar nicht hinterfragt. Das war irgendwie so, ja klar, es ist ein YubiKey. Gibt's andere Firmen, die was Ähnliches machen?
Es ist alles standardsbasiert. Also ja, klar. Ehrlich gesagt, unser Hauptcompetitor ist wahrscheinlich Doing Nothing, dass die Unternehmen einfach bei Login und Passwort behalten und einfach mal hoffen, dass nichts passiert. Ne? Wenn was passiert, dann haben wir plötzlich einen guten Kunden. Aber bis dahin zumindest nicht.
Ist das dann der beste Marketingkanal eigentlich? Also inbound drauf zu warten, dass bei jemandem was passiert? Also wie kriegt man so ein Produkt an Mann? Weil auf der Consumer-Seite habe ich jetzt nichts gefunden in meinem Research, dass ihr irgendwas macht.
Also das Beste ist ehrlich gesagt Word of Mouth und dann E-Commerce-Sales aus den Enterprise-Sales werden. Also wir haben einfach, es ist ein klasse Produkt. Wir haben oft CISOs oder sowas, die das einfach mal für sich selbst probieren und dann, was weiß ich, eine Box mit 10 Keys kaufen und das in ihrem Department probieren und dann mit einem ganzen Security-Team mit 100 Keys und plötzlich klingelt dann das Telefon und jemand dran so, ja, im Prinzip, wir haben den Proof of Concept schon gemacht, wir würden jetzt gerne 100.000 Keys kaufen. Und sagen, wow, das ist ein Traum von einer Sales-Motion. Also dieses E-Commerce, Trial and Error und dann Deployment, das ist unglaublich powerful für uns.
Ist das auch vielleicht so ein Ding, was vielleicht aus dem Silicon Valley immer wieder passiert, dass einfach Unternehmen geile Produkte bauen, die am Ende gar nicht so viel Marketing brauchen? Also klar, man braucht natürlich irgendwie ein Marketing, das will ich nicht runterspielen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, eine meiner Lieblingsstories ist immer Airbnb gegen, jetzt habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, in Deutschland gab es ja auch mal so ein deutsches Airbnb, Vimdu. Und Vimdu hat unfassbar viele Marketing ausgegeben, hat die krassesten Kampagnen gebaut und die waren wahrscheinlich mal von der Anzahl der Listings größer als Airbnb, weil die vor allen Dingen auch total global direkt aufgestellt waren. Aber dann am Ende des Tages haben sie es nicht geschafft, das Produkt so sticky und so gut zu bauen, dass sie survived haben. Ne? Und Airbnb hat natürlich auch Marketing gemacht, aber hat einfach viel mehr über die Experience, über dieses End-to-End-Ding nachgedacht und die ganzen Services drumherum gebaut. Und das ist für mich richtig so ein Differentiator, was viel aus dem Valley kommt. Ich meine, du sagst ja, ihr seid schwedisch. Gut, da kommen ja auch viele gute Unternehmen her. Aber trotzdem, ist das was du siehst auch oder siehst du das anders?
Nee, ich glaube, das ist richtig. Weil am Ende, wenn du ein wirklich gutes Produkt hast, it doesn't quite sell itself. Du kannst gerade als in den frühen Phasen unheimlich viel mit Word of Mouth machen. Und es hängt auch ein bisschen ab, was das Produkt ist. Aber gerade in Fällen, ich meine, es gibt diesen Trend der Consumerization of Enterprise IT, dass du plötzlich Produkte hast, die mehr und mehr bottoms up von den Leuten eingesetzt werden, einfach weil sie mögen und dann anfangen, das Enterprise zu übernehmen. Das heißt, ich kann eine Dropbox oder Box oder sowas, wo einfach die Leute gesagt haben, das ist besser als mein Storage Array mit den komplizierten Access Rights. Ich benutze das einfach mal und dann der CIO wird es irgendwann rausfinden, dann reden wir darüber. Ne? Und was der CIO rausgefunden hat, war es im Prinzip zu spät. Ne? Splunk hat das ein bisschen so ähnlich gemacht. Das waren die Administrator, die das am Anfang den Uptake angetrieben haben. Und ich denke, das ist ein bisschen so ähnlich, ne? Dass einfach die Employees das ausprobieren mögen und dann kommt man bottoms up in die Unternehmen rein.
Ja. Gibt's noch so andere Punkte, wo du das Gefühl hast, das ist im Silicon Valley anders als jetzt in Deutschland? Ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich auch nie in Deutschland gearbeitet, deswegen ist der Vergleich vielleicht immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem so, was sind so Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, hier ist der Fokus auf Produkt, wir bauen einfach geile Sachen und die funktionieren end-to-end. Gibt's noch so weitere Sachen, wo du sagst, okay, das ist ein Riesenunterschied?
Eine Sache, die mich immer erstaunt, also sowohl in Silicon Valley, aber auch bei den Stanford-Gründern, ist diese bis zum gewissen gerade Arroganz. Du hast zwei Leute, die in der Garage da sitzen mit einer Idee von der Firma und darüber nachdenken, wie sie Weltdominanz bekommen können. Die Idee ist zu sagen, also wenn wir die Firma bauen, wollen wir die Nummer eins der Welt sein.
Genau. Go big or go home.
Ja, exakt. Also, ganz klar, nur wenige von denen schaffen das am Ende. Das versteht auch jeder. Aber ich glaube, wenn man nicht so an das Problem rangeht, dann schafft man es bestimmt nicht. Also es hilft mehr, wenn man von Anfang an global denkt und wirklich drüber nachdenkt, die World is flat und wie können wir hier den Weltmarktführer aufbauen? Was muss man machen, da hinzukommen?
Ja, obwohl, also das ist natürlich schon richtig, dass die Leute so denken. Wenn ich mir aber dann schon angucke, wie amerikanische Firmen internationalisieren, ist das meistens ja fast eher so ein bisschen stiefmütterlich. Ne? Also es will immer so, ja, ich mache jetzt erstmal in Englisch und mit Englisch habe ich ja erstmal hier den Binnenmarkt und dann habe ich schnell UK und Australien und so weiter. Aber wenn ich dann plötzlich vor der Internationalisierung stehe und sage, ich will jetzt wirklich das Produkt in Italien, Frankreich, Deutschland, sonst wo anbieten und ich muss es ausrollen und die ganzen Translations und was sonst so passiert, da sehe ich fast manchmal deutsche Firmen stärker, weil die halt viel schneller darüber nachdenken müssen. Also wenn man sich das ganze Berlin-Ecosystem anguckt mit den ganzen Rocket-Firmen, die es halt total früh geschafft haben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Nigeria und nach Malaysia und nach was ich wo überall hin. Da würde ich fast sagen, da sind auch deutsche Firmen richtig gut. Die haben es dann trotzdem nicht gepackt, genügend Geld wahrscheinlich einzusammeln am Anfang, um das auch wirklich dann zu pushen. Ne?
Ja, ich meine, andererseits, ich denke, es ist eine Frage der Priorisierung am Ende des Tages. Ne? Ich meine, warum gehen die High-Growth Silicon Valley Startups erstmal in die englischen Märkte? Einfach weil das können sie am schnellsten machen. Ne? Also okay, our next 100 million people, where can we get them with the least amount of money and the shortest amount of time? Right? Und das ist eventuell nicht Nigeria.
Also, ja, klar.
Oder vielleicht Leute noch aber die in den Dollar ist es zumindest schwieriger. Ne? Also es wird da sehr, sehr stark am priorisiert, ne? Was einfach wo kann man sich am schnellsten ausbreiten.
Ja, ist vielleicht auch Priorisierung so ein Thema, ne? Dass man einfach ganz harten Fokus setzt, wie Software auch entwickelt wird, welche Also das ganze Agile-Ding, wie die Leute arbeiten, da habe ich auch so, immer so ein bisschen das Gefühl, dass das hier schon extrem gelebt wird im Vergleich, sag ja. ich mal. Ne? Für dich so als Deutscher, fehlt dir irgendwas, wenn du jetzt so zurückdenkst? Ich meine, du bist ja nun auch schon wahrscheinlich den Großteil deines Lebens oder jedenfalls einen Großteil deines Lebens hier. Ich hoffe, ich sage nicht wieder irgendwas
falsches. Ja, nein, es ist 50-50 inzwischen, ja.
Ja, ja, ja. Hast du das Gefühl, dass dir was fehlt oder bist du bist hier
voll gutes Bier?
Filmer.
Es wird besser, aber es ist immer noch kein Vergleich. Ich meine, was reine Lebensqualität angeht, denke ich, ist Europa schön. Einfach die Diversität, dass viele Länder sich rum besseres Essen, das macht einfach Spaß. Und ich meine, ich bin auch jedes Jahr ein paar Mal, momentan nicht, aber und in Nicht-Covid-Zeiten regelmäßig drüben. Die USA ist halt, Silicon Valley ist fantastisch für Karriere. Also es gibt super interessante Jobs und das ist, warum ich und Isabel hier sind. Es gibt man wird sehr gut bezahlt. Ne? Also es ist ein massiver Unterschied mit dem, was ich in Deutschland verdienen könnte oder wie viel Wert ich schöpfen könnte. Alles ist kompetitiv, was überhaupt keinen Spaß macht. Ne? Also wenn es mal ein gutes Restaurant gibt, good luck eine Reservierung zu bekommen. Ne? Also und das ist also einfach, was Schulen angeht, was Housing angeht, ist alles extrem teuer. Und selbst wenn man Geld mitbringt, ist es extrem schwer, irgendwas zu bekommen. Das macht wenig Spaß. Ne? Aber es ist halt, it's a package. Ne? Und Wetter ist gut.
Ja, für mich auch einer der ausschlaggebenden Kriterien auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja jetzt eine Wahnsinnsgeschichte, ne? Du warst von Anfang an irgendwie dabei, was hier so auf der Softwareseite jedenfalls passiert ist. Du hast Exits hinter dir. Wahrscheinlich bist du finanziell dadurch irgendwie abgesichert und unabhängig. Du bist in einer wahnsinnswachsenden Firma jetzt. Was hat man dann noch so für Ziele in der Position unternehmerisch, privat? Sagst du, okay, ich arbeite jetzt noch 5 Jahre und dann kaufe ich mir eine Range und lehne mich zurück oder wie geht's weiter bei dir?
Also, gute Frage. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann zu retiren. Ich glaube, die meisten Leute, die das hier machen, sind eher Überzeugungstäter, ne? Denen das einfach Spaß macht. Ich mache ein bisschen Angel Investing, was super viel Spaß macht, ne? Und bisher auch ziemlich gut läuft. Bin auf Boards und mache Advisory Board Positionen und sowas. Also die Community macht mir unheimlich viel Spaß. Auch mit anderen Leuten, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wo ich vor 10, 20 Jahren war, wo ich denen ein bisschen helfen kann, sagt dann, hör zu. den Fehler habe ich schon mal gemacht, mach einen anderen stattdessen. Dass ich denen ein bisschen helfen kann, manche von diesen Sachen zu navigieren. Ziele, momentan Yubico, also meine Hoffnung ist, dass man die zum IPO bekommt. Ne? Das wäre wär was Neues, was ich noch nie gemacht habe. Das ist ein worthwhile Goal. Und dann mal schauen. Ich meine, bisher Silicon Valley ändert sich schnell. Und in der Vergangenheit, ich bin das immer relativ opportunistisch angegangen. Wenn in dem Moment, wo ich merke, was ich jetzt mache, gefällt mir nicht mehr, ich will was Neues machen, dann guck mal einfach mal breit, was sind denn die Optionen? Und deswegen, weil keine Ahnung, wo ich in 5 Jahren sein werde.
Ja, ich glaube auch, das ist auch so eine Lebenseinstellung hier, ne, dass die Leute einfach reagieren auf das, was kommt, statt jetzt ewig lange sich zu überlegen, wo geht's denn überhaupt hin und so, weil einfach so viele Opportunities ständig um die Ecke kommen, dass man sich gar nicht so viel Gedanken machen muss eigentlich, was so passiert. Ja, also eine Wahnsinnsstory. Vielen, vielen Dank, dass du das mit mir und meinen Podcast-Hörern geteilt hast. Total spannend. Und das noch am Sonntag.
Danke fürs Verschieben.
Ja, großartig. Ich hoffe, deiner Hand und deinem Fuß geht's besser. Du hast ja mir gesagt, du bist irgendwo gestürzt auf einer Wanderung.
Ja, im Yosemite National Park. Und dann musste oben auf Nevada Falls. Und dann muss man auch runterlaufen mit dem verknacksten Knöchel. 3 Stunden, hat keinen Spaß gemacht. Ja. Und dann das Flugzeug zurückfliegen, das war das andere Problem.
Fliegst du selber auch?
Ja, oder? Wir haben ein kleines Flugzeug. Das ist einfach schön, um so die National Parks hier zu erreichen.
Ja, das ist übrigens ein interessantes Thema, muss ich nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil klingt auf den ersten Blick natürlich total absurd, dass man ein Flugzeug hat und dass man selber fliegt. Aber wenn man sich die Kosten anguckt, also gerade im Vergleich, also ich habe einen Freund, der hat auch ein Flugzeug und wenn man dann mit dem Also der erzählt das dann immer, wenn man dann einfach irgendwie viele Leute einpackt und was das ein Flugzeug eine Stunde kostet, ist das eigentlich nicht viel anders als ein Auto so ungefähr. Ja. Ne? Also
es hängt vom Flugzeug ab, so eine Gulfstream,
klar, natürlich.
Die kostet, ne? Aber die,
natürlich,
die kleinen, ja, Props und Turboprops sind sehr, sehr bezahlbar. Die sparen einfach eine Menge Zeit. Ne? Also,
ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht bis bald mal irgendwann.
Danke für die Einladung, Christian. Hab mich gefreut. Cool.
Mach's gut. Danke. Ne? Ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Genau solche Stories sind es, warum ich den Podcast mache. Und ich bin komplett beeindruckt und hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und zum Schluss noch immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und bewertet den Podcast direkt im iTunes Store. Und weil nach dem Podcast ja bekanntlich immer vor dem nächsten Podcast ist, noch ein kleiner Hinweis auf die digitalen Vorreiter. Christoph Bosek hatte mich selber dort im Interview. Also für alle die mich nicht so gut kennen und mal wissen wollen, wer ist eigentlich dieser Christian Bützer, der da diesen Podcast macht, hört euch das den Podcast von Christoph Bosek, die digitalen Vorreiter, die aktuelle Folge an. Da gibt es 45 Minuten, einmal ein bisschen was von mir zu erzählen. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen. Ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.